SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchert. Sechs neue Bücher besprechen wir heute. Eine ziemlich bunte Mischung ist es dieses Mal. Gleich das erste Buch führt uns zu unseren Nachbarn nach Lothringen. Ein anderes erzählt von der filigranen Schönheit von Algen, passend zum Ferienbeginn und zur Musik in dieser Sendung, der CD »Im freien Meer« von dem Jazzsaxophonisten Johannes Enders. Außerdem erfahren wir von der Sehnsucht nach China, von den erotischen Leiden eines jungen Japaners und vom Wahnsinn eines Habsburgers im alten Prag. Dies alles in den neuen Büchern von Nicolas Mathieu und Meek Swamborn, von Herminia zur Mühlen und Kai Marschall, von Yukio Mishima und Augusta Hauschner. Bis letzten Herbst kannte man ihn kaum. Nicolas Mathieu, 41 Jahre alt, aufgewachsen in Lothringen. Doch sein Roman, wie später ihre Kinder, schlug richtig ein in Frankreich. Darin erzählt Mathieu von einer Jugend zwischen stillgelegten Zechen in einer abgehängten Region in Lothringen. Anfang November bekam er dafür den Prix Goncourt. Super Timing für Mathieu, denn 10 Tage später fing der Protest der Gelbwesten an und auf einmal sprachen alle über die Lebensbedingungen in der französischen Provinz. Jetzt ist Mathieus Roman auch auf Deutsch erschienen. Sigrid Brinkmann stellt ihn vor und hat auch mit dem Autor gesprochen.
Mit seinen Eisenerz- und Steinkohlevorkommen, den Bergwerken und Stahlkochereien gehörte Lothringen bis in die 80er Jahre zu den wichtigsten Industriereviren Frankreichs. Die Gruben und Hochöfen wurden nach und nach geschlossen. Nicolas Mathieu schildert, wie die entlassenen Kumpel und Stahlkocher nun als Tagelöhner und Kleinhändler versuchen, ihre Familien zu ernähren. Sein Roman spielt in den Jahren 1992 bis 1998. Der fiktive Ort Ayange gleicht der real existierenden Gemeinde Ayange, in der jahrhundertelang Erz abgebaut wurde.
Der unersättliche Schlund der Fabrik hatte verschlungen, was er bekam, genährt durch ein Netz aus Straßen, durch ein System aus metallenen Röhren, die, als sie zurückgebaut und zu Kilopreisen verschleudert worden waren, die Stadt ausgeblutet zurückgelassen hatten. Am Ende blieben nur rostige Umrisse, eine Mauer, ein Tor mit einem kleinen Vorhängeschloss. Ein Politiker hatte im Wahlkampf vorgeschlagen, das Gelände zu einem Themenpark umzugestalten. Und die Kinder zerschossen die Öfen mit ihren Steinschleudern.
Immer wieder streut der Autor reportagehafte Beobachtungen ein in den Fluss seiner Erzählung über das Leben in einer ehemals prosperierenden Region. In 2 Jahressprüngen erzählt der Autor von Sommern im Leben einer kleinen Clique Jugendlicher. Sie hören Musik der amerikanischen Kultband Nirvana, sie kiffen, fahren mit dem Moped durch die Gegend, sehnen sich nach ersten erotischen Abenteuern und danach das Tal zu verlassen. Es fällt Nicolas Mathieu leicht, seinen pubertierenden Figuren unter die Haut zu schlüpfen. Er, der auch in der Provinz aufgewachsen ist, versteht ihr Getriebensein, ihre Unruhe und ihren Überdruss.
Dieses Verlangen wegzugehen, sich aus dem Staub zu machen, das gehört zur Jugend, überall auf der Welt. Man findet, dass das Leben einfach zu eng ist und die Eltern nichts zu bieten haben. Dass das Leben sein Versprechen nicht hält und man seinen Horizont anderswo erweitern sollte. Und die Handvoll Jugendlicher in meinem Roman drängt es umso mehr, weil sie in einer untergehenden Welt leben. Sie haben keine Lust, darin zu versacken und wollen so schnell und so weit wie möglich weg.
Im Zentrum der Clique steht der 14 Jahre alte Anthony. Nicolas Mathieu richtet den Fokus auf die Entwicklung dieses Jungen, aber er erspürt ebenso intensiv, welche geheimen Wünsche die langsam erwachsen werdenden Mädchen antreiben. Unangestrengt, das heißt glaubwürdig, nutzt er den Jargon der Jugendlichen, ihre schonungslos ruppige Ausdrucksweise, die in der gelungenen Übersetzung von Lena Müller und André Hansen etwas weniger vulgär klingt als im Original.
Weil ich schreibe und weil ich mich für die Leute um mich herum interessiere, gelingt es mir, mich in so viele Figuren einzufühlen. Man wird jemand anderes, genauso wie man wieder der werden kann, der man einmal war.
6 Jahre umspannt der Roman. Mathieus Stärke ist es, den banalen Alltag und die sich unmerklich anbahnenden Veränderungen im Leben seiner Charaktere zu skizzieren. Geschickt verknüpft er die Coming-of-Age-Geschichte mit einer Kritik an der französischen Gesellschaft, denn Klassenbewusstsein und Standesdünkel werden nicht versteckt. Nicolas Mathieus Vater arbeitete als Elektriker, die Mutter war Buchhalterin. Er selbst hielt sich bis vor 5 Jahren mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Der unerwartete Erfolg seines Roman Erstlings, der im Original Osanimo Laguerre heißt, veränderte 2014 sein Leben.
Ich komme aus einer behavioristischen Erzähltradition, von der Kriminalliteratur. Das heißt, ich verfolge noch die unscheinbarsten Zeichen sehr, sehr aufmerksam. Wie sich jemand bewegt, wie er sich sprachlich ausdrückt, welches Label seine Kleidung hat, welches Auto gefahren wird. Überhaupt registriere ich Vorlieben jeder Art. Zur Schule gegangen bin ich in einer bürgerlichen Gegend, wo es Privatschulen gab. Den Abstand zwischen mir und meinen Altersgenossen habe ich damals zwar deutlich gespürt, aber erst viel später verstanden, als ich anfing, soziologische Bücher zu lesen.
Nicolas Mathieu hat einen geschulten Blick für die Unbeholfenheit und Verlegenheit, mit der Jugendliche aus dem Prekariat sich in bürgerlichem Ambiente bewegen. Anders als sein jüngerer Kollege Edouard Louis, der Literatur als Kampfmittel versteht und die Bourgeoisie direkt attackiert, verlässt sich Mathieu ganz auf die subtile Schilderung gesellschaftlicher Gegensätze in einer strukturschwachen Region. Dabei leitet ihn das Gefühl einer schicksalhaften Tragik, die auch der dem Alten Testament entlehnte Romantitel, wie später ihre Kinder, andeutet. Denn die junge Generation hat, wie vordem ihre Eltern, keine hochgesteckten Ziele und setzt deren Leben einfach fort. Man spürt, wie viel Sympathie Mathieu mit den sogenannten kleinen Leuten hat, die die Eintönigkeit des Lebens klaglos ertragen. Wie später ihre Kinder ist die beeindruckende Chronik der 1990er Jahre, in denen der Nordosten Frankreichs sich politisch wie wirtschaftlich tiefgreifend veränderte. Das Schlussbild des Romans drückt eine Grundüberzeugung des Romanciers aus. Das Empfinden, zu einem Landstrich zu gehören, kann vorübergehend glücklich machen. Nur frei fühlt man sich deshalb noch lange nicht.
Anthony stieg auf die Suzuki und war schnell wieder auf der Landstraße. Dieses besondere Licht, milchig, wenn sich der Juli mit einem Seufzer über Hayange legte und der Himmel in der Dämmerung wattig und rosig wurde. Das Gefühl von Sommerabenden, schattigen Wäldern, der Abdruck, den das Tal auf seinem Körper hinterlassen hatte, die sanfte Beklemmung, dazu zu gehören.
Wie später ihre Kinder, so heißt der preisgekrönte Debütroman von Nicolas Mathieu. Lena Müller und André Hansen haben ihn aus dem Französischen übersetzt, erschienen ist er bei Hansa Berlin. Sie hörten eine Rezension von Sigrid Brinkmann. In Rheinland-Pfalz haben sie schon begonnen. In Baden-Württemberg gehen sie nächste Woche los, die Sommerferien. Auf ans Meer, an den Strand, da gibt es Sonne, Sand und Algen. Eklig? Nein, im Gegenteil. Wunderschön sind sie, diese filigranen Gewächse, die sich unter Wasser wiegen und immer ein wenig zu winken scheinen. Und ihre Namen erst. Korallenmoos heißen sie, Blasentang und Meersalat. All dies kann man nachlesen im neuen Buch von Miek Swamborn. Algen, ein Porträt heißt es. Es ist erschienen in der reich illustrierten Naturkundenreihe im Verlag Mattes und Seitz. Und ich will es hier kurz vorstellen.
Bei Mixwambon denkt man als erstes eigentlich an Berge, Steine und Felsen. Denn ihr letzter Roman, Wir sehen uns am Ende der Welt, war ziemlich geologisch angelegt. Doch die 45-jährige Niederländerin kann auch anders, und zwar viel organischer. In ihrem neuen Buch erzählt sie gleich zu Anfang von einer riesigen Alge, die sie einst an der schottischen Küste fand, doppelt so groß wie sie selbst, und die sie über der Schulter nach Hause schleppte. Doch sie betrachtet auch kleinere Algen, beschreibt sie präzise und poetisch zugleich. Sie berichtet, dass es die Unterwasserpflanzen schon seit 1,7 Milliarden Jahren gibt und schaut sich die Alge in der Kunst und auf dem Teller an. Denn Algen sind gesund, deshalb gibt es in Swambons Büchlein auch eine Rezeptsammlung. Ein stillbegeisterter Gang also durch Kunst- und Kulturgeschichte, dass man bald schon völlig eingewickelt ist und meint, dass diese Welt eigentlich nur ein einziges Zentrum hat, nämlich die Alge an und für sich. Allerdings hat das Büchlein auch eine Schwäche, und das ist der erzählerische Zusammenhang. Dass Meek Swamborn 15 Jahre lang als Schleusenwärterin gearbeitet hat und sogar ein Leuchtturmwärter-Diplom besitzt, wird im Buch kurz vermerkt, dann aber nicht weiter thematisiert. Gerne wüsste man mehr darüber, erklärt sich daraus doch sicherlich auch Swamborns Leidenschaft für die Alge. Doch sie schweigt sich aus, macht sich selbst so unsichtbar, dass ihren vielfältigen Algenbeobachtungen ein bisschen der innere, nämlich der persönliche Zusammenhalt fehlt. Das ist sehr schade. Doch auch ohne dies, das muss man sagen, ist Meek Swamborns Algenporträt mit seinen feinen Beschreibungen und seinen allerzartesten, teils historischen Seetangzeichnungen von außergewöhnlicher Schönheit. Kann man gut mit in den Urlaub nehmen, kann man aber natürlich auch mit viel Freude zu Hause lesen. Haben Sie schon einmal ein proletarisches Märchen gelesen? Mit kindlichem Ernst und großer Überzeugung geschrieben von Herminia zur Mühlen, ihres Zeichens Gräfin und Katholikin und Kommunistin zugleich. 1883 wurde sie in Wien geboren und ihre Werke sind jetzt in einer vierbändigen Ausgabe erschienen. Geschrieben hat sie viel, doch berühmt wurde sie nie. Es gilt sie also zu entdecken und ihren ganz und gar ungetrübten Wunsch, die Welt zu verändern und zu verbessern. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Sabine Grimkowski hat Herminia zur Mühlens Werke gelesen und stellt sie jetzt vor.
Eine Vielschreiberin nennt der Herausgeber Ulrich Weinzierl sie in seinem ausführlichen Porträt in Band 4 der Werkausgabe. Die als Gräfin Herminie Isabella Marie Folliot-Grenville de Poutet geborene Herminia zur Mühlen. Das ist keine Übertreibung, denn die vier ca. 2500 Seiten umfassenden Bände stellen nur eine Auswahl ihrer Werke vor. Das Leben der Genossin Gräfin, wie Herminia zur Mühlen genannt wurde, gleicht selbst einem Roman, allerdings ohne Happy End. In Ende und Anfang ihrer Autobiografie ist das nachzulesen. Größere Gegensätze kann man sich im Leben eines Menschen kaum vorstellen. Aristokratin und Sozialistin, Katholikin und Mitglied der KPD, Gutsherrin und Bewohnerin eines einfachen Mansardenzimmers, Heimatverbundene und Exilantin. Von diesen Widersprüchen handeln auch ihre Romane und Erzählungen, die oft autobiografische Züge tragen und zur Mühlens moralische und politische Vorstellungen widerspiegeln. 1883 wurde sie in Wien in den österreichischen Hochadel hineingeboren. Wichtigste Bezugsperson in ihrer Kindheit war die aus England stammende christlich-liberale Großmutter, in deren Haus in Gmunden sie aufwuchs. Dort wurden ihre Moralvorstellungen nachhaltig geprägt. In Zur Mühlens späteren Romanen taucht das Vorbild der gütigen, soziale Gerechtigkeit verkörpernden Großmutter als Figur immer wieder auf. Als Gegenspielerin zu einer kaltherzigen Mutter oder zu dünkelhaften oder vertrottelten adligen Verwandten. Wie hier in Reise durch ein Leben in Band 1 der Werkausgabe.
»Möchtest du nicht ein paar Mädchen zum Spielen haben?«, fragte die Großmutter. Das kleine Mädchen überlegte. »Doch«, erwiderte es dann. »Lisa, weißt du, die Tochter des Straßenkehrers.« Aber der Johann erlaubt es nicht, und Lisa hat Angst, in den Garten zu kommen. Die alte Frau lächelte. »Ich werde mit dem Straßenkehrer sprechen, dass er seine kleine Tochter kommen lässt.«
Mit 24 heiratete Herminia überstürzt den baltischen Gutsbesitzer Viktor von Zur Mühlen und zog mit ihm auf sein Gut in Eistfähre, das im heutigen Estland gelegen, damals zu Russland gehörte. 6 Jahre hielt es Herminia, nun russische Staatsbürgerin, aus. 1913 begab sie sich wegen einer Tuberkuloseerkrankung in die Schweiz nach Davos und kehrte nie mehr ins Gutshaus zurück. Bis 1919 blieb sie in Davos. Hier begann Herminia Zur Mühlen, wie sie sich nun nannte, zu schreiben und zu übersetzen, denn sie war völlig mittellos und brauchte Geld. Hier lernte sie auch ihren zweiten Mann, Stefan Klein, einen ungarisch-jüdischen Übersetzer, kennen. Die russische Revolution von 1917 begrüßten beide enthusiastisch als große Hoffnung für die Menschheit. Das Paar zog nach Frankfurt, nicht ahnend, dass dies die erste Station einer langen, leidvollen Odyssee werden sollte. Als überzeugte Sozialistin trat Zur Mühlen in die KPD ein, schrieb Feuilletons für die Rote Fahne, sogenannte proletarische Märchen und Detektivromane unter Pseudonym. Das kommunistische Engagement war, davon zeugen alle ihre Werke, motiviert durch eine fundamental menschliche, moralische Gerechtigkeitsliebe. Beispielhaft dafür sind die Mädchenfiguren in Zur Mühlens späteren Romanen, die, in eine adlige Welt hineingeboren, sich nicht mit der Aufteilung der Welt in Arm und Reich abfinden wollen, nicht mit dem Dünkel des Adels, nicht mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, die soziale Ungleichheit hervorbringen. In den Märchen, die während der KPD-Mitgliedschaft entstanden sind, ist die revolutionäre Aufbruchstimmung der Zeit zu spüren.
Es gibt auf der Welt zweierlei Menschenarten, die Reichen und die Armen. Die Reichen lassen die Armen für sich arbeiten, damit sie selbst nichts zu tun brauchen und ein schönes Leben führen können. Sind denn die Armen so viel schwächer als die Reichen? Fragte die neugierige kleine Kohle. Oh nein, antwortete die kluge, glänzende Kohle. Es gibt viel mehr Arme als Reiche. Wenn die Armen zusammenhalten wollten, könnten sie alles haben, was heute die Reichen besitzen. Weshalb tun sie es denn nicht? Das musst du die Menschen fragen, kleine Schwester, erwiderte die kluge Kohle. Ich habe es nie verstanden.
Ende der 20er Jahre kühlt sich Zur Mühlens Enthusiasmus für den Kommunismus ab. Nun bevölkern ihre Romane und Erzählungen zunehmend ambivalente, entwurzelte Frauenfiguren, die eine alte Welt verlassen haben, aber in der neuen nicht ankommen. Frauen, die in ihrer Ehe scheitern und an die engen Grenzen gesellschaftlicher Konventionen stoßen. Besonders in den Werken, die nach 1933 entstanden sind, machen sich auch Resignation und Verzweiflung breit. Nach der Machtübernahme der Nazis konnten Herminia Zur Mühlen als Kommunistin, Pazifistin und Nazi-Gegnerin und ihr jüdischer Ehemann Stefan Klein nicht mehr in Deutschland bleiben. Das Paar floh erst nach Österreich und gelangte über Umwege schließlich nach England. Herminia Zur Mühlen starb 1951 in einem Dorf nördlich von London nach schwerer Krankheit und verarmt, nachdem sie vergeblich versucht hatte, nach dem Krieg wieder als Schriftstellerin Fuß zu fassen. Weshalb es sich lohnt, die Reise in den weit zurückliegenden Herminia-Kosmos anzutreten? Zeitgeschichte ist das eine. In Zur Mühlens Romanen wird eine untergegangene Welt lebendig, sei es die der KUK-Monarchie, der Weimarer Republik oder der Nazizeit. Das zweite ist das Schicksal dieser klugen, mutigen, zwischen allen Stühlen sitzenden Frau, die für ihre ethischen Überzeugungen einen hohen Preis gezahlt hat. Mich hat vor allem die Verzahnung von Leben und Werk fasziniert, wie sie es schafft, ihre Erfahrungen und Erlebnisse in Literatur zu verwandeln. Bei allen großen Idealen, die aus Herminia zu Mühlens Büchern sprechen, sind sie auch unterhaltsam, zuweilen humoristisch und manchmal schrecklich traurig. Ihre Schreibweise wirkt in unserer auf Coolness ausgerichteten Zeit etwas altmodisch, naiv oder rührend. Aber sie gehört zu ihr und stimmt überein mit der Empathie, die sie den Menschen entgegenbringt.
Sabine Grimkowski besprach Herminia zu Mühlens Werke. Ulrich Weinzierl hat die vierbändige Werkausgabe herausgegeben. Sie ist im Zschollnay Verlag erschienen und in einem festen Schuber erhältlich. Tritt durch die Wand und werde der du, in Klammern nicht, bist. So heißt das neue Buch von Kai Marschall. Klingt wie ein Koan, ein zen-buddhistischer Rätselspruch und ist auch einer. Welche Wände hier durchschritten werden und wie man der wird, der man ist oder auch nicht ist, das will ich jetzt mit Kai Marschall besprechen. Er ist Sinologe und lehrt Philosophie in Taipeh. Aktuell ist er auf Deutschlandbesuch und deshalb sitzt er jetzt hier auch bei mir im Studio. Das freut mich sehr. Guten Tag, Herr Marschall.
Guten Tag, Frau Borchert.
Herr Marschall, Ihr Plan war es, ein Buch über China und das chinesische Denken zu schreiben. So formulieren Sie das auch selbst in Ihrem Buch. Doch China ist groß, die chinesische Geistesgeschichte ist lang. Wo fängt man da an? Sie fangen erstmal bei sich selbst an, wie Sie ein etwas, ich sag mal, desorientierter junger Mann waren und sich in den 90er Jahren für ein Sinologiestudium entschieden haben. Was haben Sie in der Sinologie genau gesucht und was haben Sie dort vielleicht auch gefunden?
Also das Buch ist ein bisschen so ein Versuch, mich selbst da zu verstehen. Also dieses viel jüngere Ich, also das 19-jährige Ich. Und was ich da gesucht habe, ja irgendwie eine, ja vielleicht die blaue Blume der Romantiker. Und eine sehr merkwürdige Vorstellung von Fremdheit oder von Andersheit. Also ich wollte eine andere Sprache lernen, die so weit weg von uns ist, von Mitteleuropa wie nur möglich. Und durch das Erlernen dieser anderen Sprache ein anderer Mensch zu werden, so kann man das vielleicht sagen, und irgendwie hinauszugehen in die Welt, also einfach weltoffen zu werden. Ich hatte das Gefühl, dass Mitteleuropa damals in den 90ern doch nach der deutschen Einheit, dass das sehr selbstgefällig war, sehr saturiert. Da wollte ich nicht bleiben und ich habe irgendwie gespürt, dass ja die Zukunft, die liegt in der Welt, die liegt nicht in Mitteleuropa. Und
ja, wenn Sie sagen, die blaue Blume haben Sie gesucht, das ist ja auch eine Suche nach einer Heimat. Komischerweise die Heimat in der Fremde womöglich, im Spannungsfeld.
Ja, das ist eine lange Tradition, gibt es ja in der Sinologie. Also diese Orientforscher, das waren immer ja oft sehr sonderbare Charaktere und ja, es waren Botschafter oder es waren Spione oder einfach nur Weltflüchtige und irgendwie hat mich das angezogen. Und Heidelberg war damals ein sehr guter Ort, um Chinesisch zu lernen und bin dann auch in Heidelberg sehr früh mit der Hauptfigur meines Buches in Berührung gekommen, also Wang Bi.
Wang Bi, genau. Sie erzählen von sich, das ist das eine, aber Sie erzählen auch von wichtigen Lektüren im Laufe Ihres Studiums, aber auch im Laufe Ihres wissenschaftlichen Lebens sozusagen. Ganz wichtig ist der Philosoph Wang Bi, der lebte im 3. Jahrhundert nach Christus, also unserer Zeitrechnung. Diesen Philosophen, den lernten Sie schon ziemlich zu Anfang Ihres Studiums kennen und der wurde dann eben sehr wichtig. Warum?
Naja, das ist also auch wieder wahrscheinlich diese Suche nach dem Anderen. Also ich habe mich immer für Philosophie interessiert, also ich habe Philosophie und Sinologie studiert und habe gleichzeitig eben dann auch Kant und Hegel gelernt, also auch deutschsprachige Philosophie. Aber dann eben hatte ich immer sozusagen diese Idee, globale Philosophietraditionen kennenzulernen, also Wang Bi ist dann ja sehr schnell so in meinen Horizont gekommen. Ich sage dann in meinem Buch, dass der einzige Wang Bi-Spezialist der westlichen Hemisphäre, der saß damals in Heidelberg, ein Professor der Sinologie, und der hat mich dann sehr schnell eingeführt sozusagen in diesen doch sehr anderen Denkkosmos des Wang Bi. Also Wang Bi war ein sehr junger Mann im 3. Jahrhundert, ist mit 23 Jahren verstorben und lebte eher in einer Aufbruchzeit im Grunde. Also China war geteilt in die drei Reiche, in Luoyang, also der Hauptstadt, wo er gelebt hat. Da hat er mit allen möglichen Dichtergenies verkehrt, die dann Drogen genommen haben. Es gab da so eine berühmte Hanschissan, eine Mineraldroge, die alle diese Dichter und Genies da offenbar eingenommen haben und sind dann nackt durch die Landschaft gewandert, so ein bisschen wie die Hippies, daoistische Anarchisten. Und Wang Bi, habe ich gedacht, war einer von ihnen. Das hat mich unglaublich angezogen, ja.
Aber nicht nur der hippieske Lebensstil scheint sie angezogen zu haben, sondern tatsächlich auch die Philosophie. Was war das genau?
Ja, also diese Philosophie des Wang Bi ist eine große Frage, mit der Frage ringe ich im Grunde in meinem Buch. Also ist das erstmal Philosophie? Also der Wang Bi hat vor allem über das Tao Te Ching geschrieben, großen taoistischen Klassiker, das große Buch des Lao Tse, das kennen auch viele in Deutschland, das ist wahrscheinlich das wichtigste Buch in China, hat aber zugleich dann auch zwei weitere Bücher bearbeitet oder kommentiert, das Buch der Wandlung, das auch viele kennen, I Ching, bei Philip K. Dick zum Beispiel wird das erwähnt oder bei C.G. Jung. Und dann auch die Gespräche des Konfuzius, also drei sehr unterschiedliche Texte hat er kommentiert und diese drei Kommentare haben eine unglaubliche Wirkungsgeschichte gehabt in China. Gerade der Kommentar zum Tao Te Ching hat Generationen von Leser in Ostasien geprägt. In irgendeiner Weise enthalten diese drei Kommentare das Denken des Wang Bi. Also er war ein sehr systematischer Denker, das kann man zeigen und er war klar, er war relativ nüchtern, er hat zum Beispiel nicht diesen religiösen Wunder-Daoismus übernommen. Er hat versucht, das irgendwie zu erden und irgendwie nüchterner zu verstehen und hat dann da so eine Vision entworfen, die letztlich in der Idee des Nichts wurzelt. Ja.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass Kommentare, also in der chinesischen Geistesgeschichte, Kommentare schreiben zu großen Werken, das klingt jetzt für uns erstmal so ein bisschen dröge. Konnte er sich nicht selber was ausdenken? Nein, ja. Das ist eine wichtige philosophische Arbeit innerhalb der chinesischen Geistesgeschichte, oder?
Genau, das war so dann seit Wang Bi haben die chinesischen Denker im Grunde nur noch Kommentare geschrieben. Ja, das spiegelt sicherlich eine bestimmte Ausdrucksweise oder eine Form des Ausdrucks wider, die man in Ostasien findet, also auch im Buddhismus. Die Leute haben dann oft eben Kommentare zu Sutren geschrieben, durch diese Kommentare dann ihr eigenes Denken ausbuchstabiert und nicht eigene Traktate geschrieben. Das immer. Wenn man sich die Kommentare dann genau anschaut, dann wird das sehr spannend. Das ist wirklich faszinierend, wie er dann, indem er sozusagen Bezug nimmt, zum Beispiel auf die Gespräche des Konfuzius und dann da irgendwelche Sätze, die Konfuzius mal gesagt hat, die auch in der Tat manchmal sehr langweilig auf uns wirken, also belanglos. Zum Beispiel diese Sanlen Xing Bio Shiyan, also wenn drei Leute dahergehen, dann ist immer ein Lehrer unter ihnen. So ein berühmter Konfuzius-Satz. Also mindestens eine Person ist im Raum, von der ich etwas lernen kann.
Ja.
Das ist ein schöner Gedanke, aber auch ein bisschen langweilig vielleicht. Oder dass man eben die Eltern ehren soll und solche Sachen. Kindliche Pietät, da redet Konfuzius drüber. Wang Bi hat das verstanden, diese Sätze mit spekulativer Energie aufzuladen.
Sie haben Wang Bi im Studium in Heidelberg kennengelernt. Ihr Buch ist, wir hatten schon gesagt, im Grunde ein persönlich-wissenschaftlicher Mix. Ich fand es sehr klug, sehr anregend, lehrreich auch. Also wenn Sie chinesische Geistesgeschichte beschreiben und Philosophen einordnen. Aber Sie beschreiben auch die Orte, an denen Sie etwas lernen oder erfahren. Sie beschreiben das sehr anschaulich. Das hat fast etwas von einer literarischen Reportage. Und ja, besonders haben mich erstmal die Heidelberg-Beschreibungen fasziniert, weil Heidelberg für die deutsche Geistesgeschichte ja auch so wichtig war. Aber weil es heute, so ist mein Eindruck, eigentlich kein Gegenstand der intellektuellen Auseinandersetzung mehr ist als Ort. Es strahlt kaum noch aus, außer jetzt bei Ihnen. Ihr Buch ist auch ein Heidelberg-Buch. Was und wie ist Heidelberg für Sie gewesen?
Ja, da hatte ich von Anfang an ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Also ich habe in der Nähe der Altstadt gelebt und habe mich da auch irgendwie wiedererkennen wollen und können. Das hätte ja auch nach Berlin gehen können, denn frühe 90ern sind ja viele nach Berlin gegangen. Das habe ich nicht gewollt. Ich bin ganz bewusst nach Heidelberg gegangen, um sozusagen die Welt der deutschen Gelehrsamkeit irgendwie kennenzulernen. Also ich komme aus Norddeutschland, aus der norddeutschen Tiefebene sozusagen und irgendwie hat mich das da angezogen. Und dann gibt es da halt diese ganzen großen Namen von ja Eichendorff oder dann später George, nicht wahr? Und irgendwie hat mich das sehr, sehr angezogen. Gadamer lebte damals ja noch und dann die Altstadt selbst, unglaublich. In meinem Buch habe ich ein paar Seiten dazu, also eine im Grunde, die nie ausgebombt worden ist. Also ist alles noch da sozusagen, wie ein Treibhaus, das auf Temperatur gehalten wird seit Jahrhunderten. Grundsaniert und die Stadt selbst hat dann doch was sehr Langweiliges gehabt. Die Metapher des Treibhauses ist berühmter. Also irgendwann hält man es da nicht mehr aus und deshalb musste ich dann raus.
Sie waren also an einem der deutschesten aller Orte in Deutschland, um Sinologie zu studieren. Ist ja eigentlich auch eine verrückte Kombination. Sie gehen dann für einige Jahre nach Paris danach. Auch das beschreiben Sie in einem eigenen Kapitel im Buch. Dann als Sprachlehrer nach Osaka. Auch dieser Erfahrung widmen Sie ein eigenes Kapitel. Sie lesen zwischendurch, Sie lesen das daoistische Tao Te Ching. Sie lesen auch die Gespräche des Konfuzius, beschäftigen sich fast wissenschaftlich damit in Ihrem Buch. Warum dauert es für Sie so lange, diesen Schritt zu tun? Also vielleicht sogar den Schritt durch die Wand, um dann am Ende doch in den chinesischen Kulturraum wirklich umzuziehen?
Das war eine innere Hemmung. Bin sehr früh, also mit 23 war ich einmal kurz in China. Also diese Reise mit der transsibirischen Eisenbahn, die so der Aufhänger meines Buches ist. Aber da habe ich dann 10 Monate in China gelebt und war diesen 1,4 Milliarden Menschen irgendwie ausgesetzt und bin da auch mehr oder weniger das ganze Jahr durch China gereist und habe mir das alles angeschaut und ich war überwältigt und bis heute bin ich überwältigt. Mein Buch enthält einige Beschreibungen von China, aber nicht viele. Es sollte kein direktes China-Buch sein oder es konnte kein China-Buch sein, weil der Gegenstand des anderen sich irgendwie mir entzieht oder sich lange entzogen hat. Und ich wollte da auch gar nicht so nah ran, weil ich irgendwie überwältigt wurde. Deswegen dann bewusst die Entscheidung, nach Paris zu gehen oder nach Japan, einfach um da etwas Distanz zu schaffen. Irgendwie, ja, und jetzt lebe ich in Taiwan, und Taiwan ist auch eher ein Rand, ja, das ist der Rand der chinesischen Zivilisation. Das ist nicht die Volksrepublik China, ich bin nicht mittendrin sozusagen, sondern ich halte eine gewisse Distanz, und es entspricht vielleicht meinem Lebensgefühl sozusagen, dass ich möchte meine deutsche Identität oder europäische Identität nicht ganz aufgeben, nicht völlig da mit Haut und Haaren verschlungen werden.
Ist interessant, denn Sie reflektieren Ihre deutsche oder europäische Identität in Ihrem Buch ja relativ kritisch. Sie schreiben aus der Ich-Perspektive. Es ist ja auch eine Art von intellektueller Autobiografie, die Sie mit diesem Buch vorgelegt haben, oder?
Genau. Ich hatte also bestimmte Vorbilder wahrscheinlich, Stimmen, die ich gehört habe. Also gerade Emmanuel Carrère war mir sehr wichtig, der so ein ähnliches Buch geschrieben hat. Oder dann bestimmte Texte von Paul Auster oder sogar Henry James, den ich mal zitiere. Also diese bestimmte Schwebezustände, interkulturelle Schwebezustände zwischen Ost und West. Also gerade Henry James war da sehr gut, diese Spannung zwischen Amerika und Europa einzufangen und solche Menschen, Amerikaner, die dann plötzlich in Paris leben, zu beschreiben. Also eine kosmopolitische Lebensform habe ich irgendwie gesucht. Und diese Lebensform sollte keine wissenschaftliche Monographie werden über China. Da gibt es genügend, und die werden halt auch nicht gelesen oder die sprechen nicht zu den Menschen, weil sie zu archivarisch sind, zu verstaubt sind. Ich wollte also irgendwie dann doch diese andere Lebenswelt, die ich dann aus Asien getroffen habe oder kennengelernt habe, die wollte ich auch auf Deutsch dann anschaulich machen. Ich wollte ganz konkret Oberflächen beschreiben, Oberflächen meiner Erfahrung und dann auch Anekdoten oder bestimmte Details, die dann sozusagen eher doch den Leser anspringen können.
Passt ja offenbar auch zum chinesischen Denken selbst, habe ich gedacht, als ich Ihr Buch las. Denn Sie schreiben ja auch, dass chinesische Denker im Grunde keine Philosophen waren oder keine Philosophen sind, die große Systeme entwerfen, so wie das in der europäischen Philosophie üblich ist, genau, oder wie es oft gemacht wurde, sondern dass es immer ein Philosophieren aus dem Ich heraus ist, aus dem Hier und Jetzt, aus diesem Moment mit seinen bestimmten Umständen auch.
Ja, also ich spreche da von der Abwesenheit eines im starken Sinne behauptenden Philosophierens, dass sich also eine sokratische Gesprächskunst auf die Klärung von Begriffen versteift. Also der Sophist zum Beispiel, bei Platon sieht man das sehr schön, diese Begriffsanalyse, die zur Klärung von Bedeutung und dann auch zur Vereinheitlichung von Bedeutung und dann durch den Dialog, durch den Austausch von Argumenten, den findet man sehr selten in der ostasiatischen Geisteswelt. Die Konfuzianer haben ja sehr stark auf Rituale abgehoben und auf die Übung. Der Übungsweg spielt eine große Rolle. Man soll sich bestimmte Tugenden aneignen oder sich antrainieren, sagt Konfuzius immer. Er spricht dann oft sehr harsch zu seinen Schülern. Und dann im Daoismus gibt es halt den Glauben gar nicht so sehr an die Verbesserung des Menschen, sondern es geht da um was anderes. Oft werden Geschichten erzählt, Anekdoten, und irgendwie so deute ich den Daoismus. Es geht darum, also gerade Begrifflichkeiten abzuwerfen und abzuschütteln, sich der Sprache zu entledigen, weil die Sprache ja letztlich doch unsere Erfahrung immer verfremdet. Dann sowas wie eine ursprüngliche Erfahrung oder die vorbegriffliche Anschauung des Lebensstromes zu finden. Bei Zhuangzi oder bei Laozi, gerade bei Zhuangzi, im Buch Zhuangzi ist das sehr schön zu sehen. Und im Buddhismus gibt es ganz ähnliche Momente.
Sie sagten gerade, Sie suchten auch nach einer kosmopolitischen Lebensform. Sie bewegen sich ja auch viel in diesem Buch. Sie studieren und arbeiten an verschiedenen Orten. Also ich sagte schon, die Städte Heidelberg, Paris, Osaka und Taipei sind da besonders wichtig. Ein paar andere Orte werden genannt, aber das sind so die wichtigsten Orte. Und auch in den Städten laufen Sie ziemlich viel herum. Also ich finde, Sie haben ein sehr mobiles Buch geschrieben. Im Grunde auch das direkte Gegenteil einer wissenschaftlichen Abhandlung, die ja in einem Universitätsbüro in der Regel entsteht, wo sich niemand bewegt, aber Ihr Buch erzählt von Mobilität und fühlt sich auch mobil an. Warum war das wichtig für Sie?
Ich habe da so ein paar Seiten über Paris, über den Nordosten, also Stadtteile von Marais rauf bis Belleville oder so, und da, wo ich so ein bisschen einfach flaniere, durch die Straßen laufe und einfange, was ich da höre, das hat mich damals sehr beeindruckt. Also von Heidelberg kommen nach Paris, und dann waren da wirklich Menschen aus der ganzen Welt. Paris ist eine unglaubliche Stadt, das hat mich sehr beeindruckt, diese Idee einer Weltstadt. Das Buch ist so geschrieben in dieser etwas essayistischen, vielleicht auch sogar sprunghaften Weise, weil ich das einfangen möchte, diese Idee, dass man sich öffnen soll. Ich habe mich damals versucht, so gut es geht, zu öffnen für die Welt. Ja. Mehr oder weniger meine deutsche Vergangenheit abzuschreifen. Und ich wollte an einem bestimmten Punkt mal zum Franzosen werden. Und später habe ich überlegt, ich wollte zum Chinesen werden. Aber natürlich jetzt mit meinem Alter weiß man, dass das nicht so leicht möglich ist. Aber irgendwie, das habe ich versucht damals, ja.
Kai Marschall, vielen Dank für dieses Gespräch über Ihr neues Buch »Tritt durch die Wand und werde der du nicht« in Klammern, »der du nicht bist erschienen, ist dieser ja tiefgreifende, aber auch sehr anschauliche und farbige Essay über fernöstliche Denksysteme im Verlag Mattes und Seitz. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Borchert.
Es ist geradezu unfassbar, wie viel Yukio Mishima geschrieben hat. Der Yukio Mishima, der 1970 mit 45 Jahren Seppuku beging, Harakiri, auf spektakuläre Weise öffentlich inszeniert. 34 Romane zählt sein Biograf, mehr als 170 Erzählungen, fast 70 Theaterstücke, rund 600 Gedichte. Ins Deutsche übersetzt ist davon allerdings kaum etwas. Das wird nun anders, denn der Verlag Kein und Aber will Mishima publizieren, ganz neu und ganz frisch. Den Anfang macht sein Debütroman Bekenntnisse einer Maske, die Geschichte eines schwulen Jungen im Kriegs- und Nachkriegsjapan. Ein beeindruckendes Werk, das in den 60er Jahren aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde. Jetzt aber liegt erstmals eine direkte Übersetzung aus dem Japanischen vor. Welche ist besser? Die Japanologin Isabella Arcucci hat beide Fassungen verglichen.
Ein düsteres Haus mit einem protzigen Eisentor, vielen dunklen Zimmern und zahlreichen Dienstboten. Hier wächst der Ich-Erzähler Kochan auf, unter der Fuchtel seiner herrischen Großmutter. Früh entdeckt der Junge seine homosexuelle Neigung, die ihm das Gefühl gibt, ein Außenseiter zu sein und die ihn zwingt, seine wahre Identität hinter einer Maske der Anpassung zu verbergen. Schon bald treiben ihn starke sadomasochistische Fantasien um und die Sehnsucht nach dem Tod. Auf Deutsch lag Yukio Mishimas autobiografischer Roman Kamen no Kokuhaku bisher nur in einer Übersetzung aus dem Jahr 1964 von Helmut Hilsheimer vor. Der Titel Geständnis einer Maske, der auf der englischen Übertragung des Werks basiert. Nun hat die Japanologin Nora Bierich mit Bekenntnisse einer Maske erstmals eine Übersetzung herausgebracht, die tatsächlich das japanische Original zur Vorlage nimmt. Und die liest sich erstaunlich anders als die alte Erstübersetzung aus dem amerikanischen Englisch. Das wird gleich zu Anfang des Romans deutlich, wenn Kochan erklärt, dass er als kleiner Junge überzeugt davon war, sich an den Moment seiner Geburt zu erinnern. In der alten Übersetzung lesen sich diese ersten Passagen des Romans flüssig und geradezu poetisch, während die Neuübersetzung von Nora Bierich sehr viel spröder, sachlicher und knapper klingt. Über die Badewanne, in der Kochan nach seiner Geburt gewaschen wurde, heißt es in der Neuübersetzung:
Es war eine nagelneue Holzwanne gewesen, und aus dem Innern hatte ich einen Lichtstrahl wahrgenommen, der auf ihren Rand fiel.
In Hilsheimers Übertragung aus dem Englischen steht dagegen:
Es war eine nagelneue Holzwanne, die so glatt gehobelt war, dass das Holz wie Seide glänzte, und als ich herausschaute, fiel ein Lichtstrahl auf eine Stelle des Randes.
Ein Blick ins japanische Original zeigt aber, hier ist weder von Seide die Rede, noch wurde irgendetwas irgendwie glatt gehobelt. Die Holzwanne wird lediglich als Oroshitate no Sawayaka beschrieben, was man als nagelneu übersetzen kann. Insgesamt liest sich die erste Übertragung aus dem Englischen sprachlich elaborierter und effektvoller als die neue Version von Nora Bierig. Doch schmückt sie sprachliche Bilder häufig nach Gutdünken aus. Die Neuübersetzung ist in ihrer Knappheit näher am Original. Allerdings klingt sie teilweise hölzern, was ebenfalls nicht dem eleganten Sprachfluss des Originals entspricht. Beides ist nicht ideal. Fairerweise aber muss man sagen, dass sich Hilsheimer manchmal auch näher am Original bewegt als Bierig. Die Szene, in welcher der von körperlichen Komplexen gebeutelte Ich-Erzähler seine erotische Faszination für den muskulösen Latrinenputzer beschreibt, klingt in seiner Übersetzung so.
Während ich zu dem schmutzigen jungen Mann aufsah, erstickte ich fast vor Verlangen und dachte, ich möchte mich gerne in ihn verwandeln und ich möchte gerne er sein.
So leidenschaftlich verzweifelt wirkt die Passage tatsächlich auch im japanischen Original. In Bierigs Neuübersetzung heißt es dagegen nur knapp:
Während ich zu dem verdreckten Mann aufsah, spürte ich das unstillbare Verlangen, so zu werden wie er.
Auch wenn die grammatikalische Konstruktion des japanischen Satzes nicht eins zu eins ins Deutsche übertragbar ist, fragt man sich, warum Bierig die direkte Rede streicht und den Satz viel kürzer und nüchterner gestaltet. Wie knifflig die Aufgabe des Literaturübersetzens ist, das zeigt im Fall von Mishimas Roman auch der Vergleich der folgenden Passage. Der inzwischen erwachsene Ich-Erzähler unterhält sich mit Sonoko, mit der ihn trotz seiner Homosexualität eine Art Liebesbeziehung verbindet. Sonoko will wissen, ob er schon sexuelle Erfahrungen mit Frauen gemacht habe. Er behauptet ja, und sie fragt ihn, mit wem er denn geschlafen habe, ohne zu ahnen, dass Kochan bei einer Prostituierten war. In der alten Übersetzung reagiert der Erzähler so.
Mich entsetzte die Naivität und Schlauheit ihrer Frage. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ich ein Mädchen kannte, von dem sie nichts wusste.
Bei Bierig liest sich die Stelle so.
Ich war erstaunt von der Anmut ihrer Frage.
Wie kann die Frage, mit wem jemand geschlafen hat, gleichzeitig Naivität, Schlauheit und Anmut ausdrücken? Und kann eine Frage wie diese überhaupt anmutig sein? Im Original verwendet Mishima den Begriff Yugana. Yugana bedeutet tatsächlich anmutig oder auch kultiviert, graziös, elegant. Wenn Sonokos Frage Yugana ist, kann das bedeuten, dass es sich bei Sonoko um eine anmutige, weil wohlerzogene höhere Tochter handelt, die in ihrer Unschuld nie auf den Gedanken käme, ihr Liebster könne seine ersten sexuellen Erfahrungen bei einer Prostituierten gemacht haben. Daher also die Naivität, wie Hilsheimer schreibt. Allerdings lässt ihre kultivierte Art auch vermuten, dass Sonoko ihr eigenes sexuelles Interesse nur unschuldig verpackt. Daher wohl der Zusatz der Schlauheit. Hilsheimers Übersetzung ist hier also eine sehr weitgehende Interpretation des Begriffs Yugana, die dem Leser die Deutung der Romangeschehnisse bereits abnimmt. Da für einen japanischen Leser beim Wort Yugana viele Assoziationsschubladen aufgehen, konnte Mishima diese Art der Interpretationsarbeit ganz bewusst jedem Leser selbst überlassen. Als Übersetzer steht man dagegen vor dem Dilemma, entscheiden zu müssen. Wähle ich eine Interpretation, die ich dem Leser damit aufoktroyiere, oder halte ich mich wie Bierig wörtlich an das Original und übersetze Yugana Shitsumon als die Anmut ihrer Frage, auf die Gefahr hin, dass das für den Leser seltsam klingt. Eine Übersetzung, das wird beim Vergleich der beiden Romanversionen deutlich, ist nie einfach nur die Übertragung des Originals, sondern immer auch eine Neuschöpfung. Was bei beiden Übersetzungen gleich erhalten bleibt, das ist die beklemmende Stimmung von Mishimas stark autobiografisch gefärbten Roman. Lange Passagen sind der Beichte seiner blutrünstigen sexuellen Fantasien gewidmet und geben dem Leseerlebnis etwas Voyeuristisches. Was Bekenntnisse einer Maske lesenswert macht, ist vor allem die gesellschaftspolitische Dimension des Textes. Mishimas eigene überbehütete Erziehung und die Komplexe bezüglich seiner Homosexualität standen im Widerspruch zu dem militaristischen Männlichkeitskult des japanischen Kaiserreichs, dem er als Jugendlicher und junger Mann ausgesetzt war und an dem er sich zunehmend orientierte. Mit Japans Niederlage im Zweiten Weltkrieg brach dieser Orientierungsanker weg. Bekenntnisse einer Maske kann man daher auch als das Zeugnis einer männlichen Identitätskrise lesen, die mit ein Grund war, weshalb Mishima später in extremem Maße Bodybuilding betrieb, ein fanatischer Nationalist wurde und schließlich mit 45 Jahren seinen Freitod spektakulär in Szene setzte. Ein Nachwort, das auf diese Dimension des Romans ausführlich eingeht, fehlt der Neuübersetzung leider. Dennoch, wer in die düstere Gedankenwelt Yukio Mishimas eintauchen will, der sollte nicht zu der zwar eloquenten, aber teilweise extrem frei gedichteten Erstübersetzung greifen, sondern zu der sprachlich zwar weniger überzeugenden, dafür aber inhaltlich korrekten Neuübersetzung.
Die Japanologin Isabella Arcucci besprach Yukio Mishimas Bekenntnisse einer Maske. Nora Bierich hat den Roman aus dem Japanischen übersetzt. Er ist bei Kain und Aber erschienen. Die Übersetzung von Helmut Hilsheimer, die in der Rezension vergleichend herangezogen wurde, erschien erstmals 1964 und ist noch antiquarisch zu haben. Prag zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Christen und Juden, Tschechen und Deutsche leben auf engstem Raum zusammen. Darunter sind auch etliche deutschsprachige Autoren, Franz Kafka zum Beispiel. Klar, an ihn denkt man als erstes. Doch auch Auguste Hauschner gehörte zum Prager Kreis, wie Max Brod das deutschsprachige Autorengrüppchen nannte. Hauschner pendelte zwischen Berlin und Prag und war eine Generation älter als Kafka. Zeit ihres Lebens publizierte sie mehr als 10 Romane, die nach 1945 aber nicht mehr aufgelegt wurden. Deshalb ist es schon eine Neuigkeit, dass ihr Roman »Der Tod des Löwen« nun ganz neu gedruckt wurde. Ein Abgesang auf das rudolfinische Zeitalter, als Prag einmal Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches war. Christoph Schmelzle hat den Roman gelesen, stellt ihn vor und ordnet ihn ein.
Prag im Jahr 1611. Eine Kometenerscheinung versetzt Rudolf II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, in Angst und Schrecken. Schon seit langem hat sich der Herrscher der Magie ergeben. Gebannt blickt er jede Nacht von seinem Palast auf dem Hradschin in den Himmel. Was bedeutet das unheilsschwangere Zeichen?
Die alte Stadt schien ganz verschmolzen mit den Hügeln, die hinter ihr in die Höhe stiegen. Auf ihnen ruhte die Halbkugel des Firmaments. Blauschwarzer Atlas mit hellem Sternengold durchstickt. Aber quer über seine Wölbung lief, gleich einem mörderischen Tier, das die kleinen Sterne jagte, die grelle Feuersbrunst eines Kometen. Seine Route krümmte sich nach Osten, wie ein Türkensäbel, und Blut schien aus seinem Rot auf den Schlaf der dunklen Stadt zu tropfen.
Das 17. Jahrhundert, expressionistisch gefasst. Kein Wunder, denn die historische Novelle »Der Tod des Löwen« von Auguste Hauschner stammt ursprünglich aus dem Jahr 1916. Mit wuchtigen, teils archaisierenden Formulierungen versetzt uns die Autorin zurück in die rudolfinische Glanzzeit Prags. Aber der Kaiser ist in schwerer Bedrängnis. Neben den Türken und dem protestantischen Adel bereitet ihm sein eigener Bruder Matthias schlaflose Nächte. Die Krone Ungarns hat sich Matthias schon genommen. Droht nun Krieg zwischen den beiden? Verzweifelt wendet sich Rudolf von seinem Hofastronomen Tycho Brahe ab, der den Kometen rein naturwissenschaftlich zu erklären versucht. Rettung erhofft er sich stattdessen von Rabbi Löw und Renus Cysatus, einem dubiosen Magier. Die beiden sollen ihr arkanes Wissen mit ihm teilen. Schauergeschichten dieser Art passen hervorragend nach Prag. Noch heute erzählt man jedem Touristen im Ghetto, wie Rabbi Löw den Golem schuf, einen künstlichen Menschen aus Lehm. Doch die Stadt ist auch Schauplatz eines wichtigen Kapitels der deutschen Literaturgeschichte, nämlich der Prager deutschen Literatur. Eine ihrer prägenden Figuren zu Anfang des 20. Jahrhunderts ist die jüdische Schriftstellerin Auguste Hauschner. Sie ist eine Generation älter als Franz Kafka, schreibt aber zur gleichen Zeit wie er und korrespondiert intensiv mit Max Brod. Anders als ihre männlichen Kollegen war sie lange vergessen. Es ist ein Glücksfall, dass ihr Werk wiederentdeckt wird. In ihrer Novelle »Der Tod des Löwen« baut Hauschner eine historisch verbürgte Begegnung des Kaisers mit dem Rabbi zu einer dramatischen Handlung aus. Das Buch spielt allerdings nicht im Zenit der rudolfinischen Epoche, sondern an ihrem Ende. Es zeigt von innen, wie sich Rudolfs Geist bis an die Grenze des Wahnsinns verdüstert und greift damit einen Mythos der österreichischen Geschichte auf. Rudolfs Umnachtung treibt die Handlung voran und drückt sich in sprachmächtigen Bildern aus. Damit setzt Hauschner eigene Akzente, nachdem bereits Franz Grillparzer dem Bruderzwist im Hause Habsburg, also dem politischen Konflikt zwischen Rudolf und Matthias, im Jahr 1848 ein Drama gewidmet hat. Hauschner beschreibt genau, dass die Juden im Prager Ghetto vor Pogromen nie sicher sind. Deshalb ist die Begegnung des Kaisers mit dem Rabbi von hoher Brisanz. Doch der Jude hat etwas, das Rudolf brennend interessiert. Ein geheimes Wissen über magische Zusammenhänge. Der Kaiser verlangt von Rabbi Löw, ihn in diese Geheimnisse einzuweihen. Der Geistliche schwankt zwischen der Hoffnung, daraus einen Vorteil für seine stets bedrohte Gemeinde zu ziehen, und seiner religiösen Pflicht, die dem Vorhaben enge Grenzen setzt.
Und nun stand er neben ihm, der Feind, der Gegner. Und dem Rabbi war es, als wären seine Hände eine Waage. Hier Wohl und Weg des Judenstamms, dort sein Verderben. Und er suchte dem Zünglein das Gleichgewicht zu halten zwischen dem Verrat am Heiligsten und der Werbung um des Kaisers Gunst.
Das Unheil vollendet sich in dem Moment, als Rudolf beginnt, im Haus des Rabbis nicht bloß Erleuchtung, sondern auch sexuelle Erfüllung zu suchen. Er begehrt Golde, die schöne Tochter des Gelehrten, und schleicht sich zur gewaltsamen Liebeswerbung alleine ins Ghetto. Das kann und wird kein gutes Ende nehmen. In einer grotesken, alchemistischen Klimax versucht Rudolf schließlich, gemeinsam mit dem Magier Renus Cysatus in die Zukunft zu schauen und seinen Bruder Matthias durch Zauberei zu besiegen. Der Kaiser wirkt hier wie ein expressionistischer Wiedergänger von Goethes Faust, dessen Wissensdurst sich mit dem Bewusstsein der eigenen, gottgegebenen Macht potenziert. Ebenso souverän wie die Motivwelt des Judentums bedient Hauschner den Topos des magischen Prag.
Aus dem Kupferkessel quollen dicke Dämpfe und zerteilten sich zu einem beißenden und aufreizenden Dunst, in dem die Form des Cysatus zickzack rannte wie eine schwarze Linie mit einem schwefelgelben Rand. Dem Kaiser war es, als schwebte er in einer Wolke, umwirbelt von einem wild gewordenen Stern. Renus Cysatus selbst hatte die Empfindung, dass er im Äther fliege, und beide waren an das Irdische nur durch das Grauen gebunden, das der eine bei dem Anblick des anderen empfand.
Doch eine Prophezeiung hat Rudolfs Schicksal längst besiegelt. In der Menagerie auf dem Radschin lebt ein Berberlöwe, dessen Tod das Ende des Monarchen ankündigen soll. Seit einiger Zeit verweigert das Tier die Nahrung. Der einzige Reflex, der die Bestie noch zubeißen lässt, ist der antrainierte Hass auf Matthias.
Dem Kaiser, außer sich über die Vergeblichkeit der Schmeichelei und Überredung, wie unsinnig vor dem bedrohlichen Symbol der eigenen Zukunft, kam die Erinnerung eines bösen Spiels, zu dem er in Verzweiflungsstunden den wilden Kameraden abgerichtet hatte. Den Arm mit dem kleinen Leichnam weit in das Löwenhaus gestreckt, zischte er dem Teilnahmslosen zu: »Nimm's, oder es kriegt es der Matthias.«
Obwohl Hauschner überwiegend historisches Personal einsetzt, ist ihre Novelle nicht trocken, sondern ein verzaubertes Stück Literatur, das den Vergleich mit Gustav Meyrings Roman »Der Golem« nicht zu scheuen braucht. Die Betonung des Unheimlichen ist für sie ein Mittel, um großes Unheil anzukündigen. Der letzte Satz der Novelle verweist auf den Dreißigjährigen Krieg. Der zeithistorische Bezug liegt auf der Hand. Mit dem Ersten Weltkrieg endet das Miteinander der Völker im Habsburgerreich. Und auch heute ist Mitteleuropa nicht vor religiösem Wahn und politischem Fanatismus gefeit. Hauschners Novelle hält uns den Spiegel vor. Vor allem aber überzeugt das schmale, schön gestaltete Büchlein durch seinen anregend fremden Stil.
Christoph Schmelzle besprach das letzte Buch in der heutigen Sendung, Auguste Hauschners Roman »Der Tod des Löwen« von 1916. Erschienen ist er im Homunculus Verlag. Zum Ende dieser Sendung nenne ich Ihnen jetzt nochmal die 6 neuen Bücher, die wir heute besprochen haben. Das waren Nicolas Mathieus Debütroman »Wie später ihre Kinder«, erschienen bei Hansa Berlin. Miek Swamborns Algenporträt aus den Naturkunden vom Verlag Mattes und Seitz. Die Werke der Herminia zur Mühlen, 4 Bände im Schuber, erschienen im Zscholnay Verlag.
Dann sprach ich mit dem Sinologen Kai Marschall über sein Buch »Tritt durch die Wand und werde, der du nicht bist« auf den Spuren des chinesischen Denkens, Verlag Mattes und Seitz. Und wir rezensierten die Neuübersetzung der »Bekenntnisse einer Maske« von Yukio Mishima aus dem Verlag Kein und Aber, sowie zum Schluss Auguste Hauschners Prag-Roman »Der Tod des Löwen«, Homunculus Verlag. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album »Im freien Meer« von dem Saxophonisten Johannes Enders. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir »Die Nase«, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Nikolai Gogol. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.